SRF 3.
Ein ganzes Frachtschiff voller Flüchtlinge landet in Italien und zeigt eine neue Dimension des Menschenschmuggels. Lettland übernimmt den Vorsitz in der EU und spielt mit seiner großen russischen Minderheit eine besondere Rolle. Das Jahr 2015 steht bei uns vor der Tür und hat in den östlichsten Teilen der Welt bereits begonnen. Das Wetter bringt heute und morgen einen Mix aus Sonne und Hochnebel bei minus 2 Grad im Norden und 5 Grad im Süden. Am Info3-Mikrofon ist Isabel Meissen. Da hat die italienische Küstenwache wohl eine Tragödie verhindert, als sie das Frachtschiff Blue Sky M in den Hafen von Gallipoli gebracht hat. Denn das Schiff trieb unkontrolliert auf die Küste zu, an Bord mindestens 600 Flüchtlinge. Dass Menschen in Fischkuttern oder auf Segeljachten versteckt in Italien landen, auf ihrer Flucht Richtung Europa, das kennen wir, aber gleich ganze Frachter voll. Ich habe Bert Schuler vom UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR gefragt, ist das ein neues Phänomen?
Ja, das ist ein neues Phänomen und zwar beobachten wir das im Dezember jetzt, dass 4 bis 5 große Fracht- und Handelsschiffe aus der Türkei, bisher Mersin, abgefahren sind mit 500 bis 700 Flüchtlingen und Migrantinnen an Bord, und um nach Italien zu gelangen.
Was sind denn das für Frachtschiffe? Wem gehören die? Wo kommen die her?
Ja, das wissen wir auch nicht so ganz genau. Wir haben festgestellt, dass es sich um ältere Handels- und Frachtschiffe handelt. Die werden offenbar von den Schlepperorganisationen geleast, gekauft oder sogar geklaut. Wir wissen es nicht ganz genau, aber wir wissen, dass riesige Geldsummen dahinter stecken, wenn 500 bis 700 Flüchtlinge auf einem Schiff pro Person 5.000 bis 7.000 US-Dollar bezahlen, dann gibt das Beträge von 3,5 Millionen und mehr. Das heißt, es sind größere Organisationen, die so etwas bewältigen können.
Die Schlepper sollen besonders dreist vorgehen. Sie verlassen die Schiffe offenbar kurz bevor sie am Ziel ankommen, Italien jetzt in diesem Fall, und überlassen die Flüchtlinge ihrem Schicksal. Das klingt sehr gefährlich.
Das ist gefährlich, absolut. Wir haben festgestellt, dass die Schlepper über Bord gehen, sie bringen sich in Sicherheit, lassen die Schiffe dann mit automatischem Pilot weiterlaufen und die italienische Marine muss dann praktisch auf die fahrenden Schiffe aufspringen. Das ist bei hohem Wellengang jetzt im Winter im Mittelmeer und in der Adria äußerst gefährlich.
Was sind denn das für Menschen? Es ist die Rede von vielen Kindern, von einer hochschwangeren Frau. Wo kommen diese Flüchtlinge her auf diesen Schiffen?
Was wir zurzeit wissen, ist, dass ganz viele Menschen aus Syrien kommen. Syrien produziert nach wie vor Flüchtlinge. Über 3 Millionen sind bereits aus Syrien in die Flucht gegangen. Meistens leben sie in den Nachbarländern und einige machen sich eben auf den Weg nach Europa und benutzen dabei Schiffe, wie sie von den Schleppern zur Verfügung gestellt werden.
Danke für diese Informationen, Beat Schuler vom UNO-Flüchtlingshilfswerk. Lettland übernimmt morgen den Vorsitz in der EU. Das ist symbolträchtig, denn fast 40% der Bevölkerung sind Russen. Darüber sprechen wir gleich, zuerst aber zu den Nachrichten mit Bettina Studer.
Des einen Leid, des anderen Freud. Dass die Nahost-Resolution im UNO-Sicherheitsrat gescheitert ist, enttäuscht die Palästinenser, Israel hingegen ist zufrieden. Außenminister Lieberman erklärte, nun sollte den Palästinensern klar sein, dass die Versuche, mit einseitigen Schritten gegen Israel vorzugehen, sinnlos seien. Die EU wertet das Nein zur Resolution als Aufruf zu ernsthaften Verhandlungen. Ziel müsse eine umfassende Friedensvereinbarung sein, auf Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung. In Jemen sind bei einem Selbstmordanschlag Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte und Spitäler sprechen von mindestens 33 Toten. Der Attentäter habe sich während einer religiösen Feier schiitischer Houthi-Rebellen in die Luft gesprengt. Mehr als 400 Menschen hätten das Fest in der Stadt Ib besucht. Die schiitischen Houthis beherrschen seit dem Sommer weite Teile in Jemen und kontrollieren auch die Hauptstadt Sana'a. Vor allem Anhänger der sunnitischen Terrororganisation Al-Qaida stellen sich den Schiiten in mehreren Provinzen entgegen. Bei der Explosion einer Fabrik in China sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen, über 30 wurden verletzt. Wie eine chinesische Nachrichtenagentur berichtet, ereignete sich das Unglück, während die Fabrik für Säuberungsarbeiten stillgelegt war. Die Behörden versuchen nun, die Ursache der Explosion zu ermitteln. Lange bevor in der Schweiz um Mitternacht die Korken knallen, ist das Jahr 2015 in Teilen des Pazifiks bereits eine Stunde alt. Als Erste auf dem Globus konnten die Bewohner von Samoa und Kiribati das neue Jahr begrüßen. In diesen Minuten nun sind die Neuseeländer an der Reihe und dann folgen in einer Stunde etwa die Bewohner der russischen Halbinsel Kamtschatka. Kaum Neujahrsfeiern gibt es hingegen in Malaysia wegen der drei Flugzeugkatastrophen und der aktuellen Überschwemmungen. Das Wetter, heute scheint zum Teil die Sonne, stellenweise hat es Hochnebelfelder. Morgen liegt zum Jahresbeginn im Norden gebietsweise sehr Hochnebel mit einer Obergrenze zwischen 9 und 1200 Metern. Sonst ist es sonnig. Die Temperatur im Mittelland minus 2, im Süden plus 5 Grad.
Info 3 Mittag.
Punkt Mitternacht übernimmt Lettland den Vorsitz in der EU. Das hat Signalwirkung angesichts der aktuellen Spannungen zwischen dem Westen und Russland. Denn Lettland hat mit seiner großen russischen Minderheit eine Brückenfunktion zwischen Ost und West. Ein Augenschein zeigt, die Menschen sind zuversichtlich. Aus Riga, Bruno Kaufmann.
So, it's Latvia's turn to take over the presidency of the Council of the European Union. What should you know about the country that's going to lead its 27?
Freundlich, zurückhaltend und ehrlich, so preist sich Lettland in einem Werbespot an, der derzeit in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten gezeigt wird. Keine Erwähnung findet in diesem Zusammenhang der Umstand, dass Lettland auf eine äußerst bewegte und konfliktträchtige jüngere Geschichte zurückblickt. Immer wieder ist es in den letzten 25 Jahren zu Konflikten und offenen Auseinandersetzungen gekommen zwischen den verschiedenen Volksgruppen im Land. Aber auch zwischen den Generationen, den älteren, in der Sowjetunion aufgewachsenen Menschen und jenen, die eigentlich nur das seit 1991 wieder unabhängige Lettland kennen. Trotzdem herrscht auf dem großen Wochenmarkt außerhalb des Hauptbahnhofes von Riga an diesem kalten Dezembertag eine recht zuversichtliche Stimmung. Es geht langsam aufwärts. Wir sind sehr froh darüber, dass wir zur Europäischen Union gehören und mit dem Euro bezahlen können, sagt diese Frau, deren Kinder in Deutschland und England studieren. Eine russischsprachige Gemüseverkäuferin stimmt ihr zu. Ja, die Einführung des Euro vor einem Jahr war ein wichtiges Zeichen. Jetzt ist allen klar, wohin wir gehören. In Lettland macht die russischsprachige Minderheit fast 40% der Bevölkerung aus. Trotzdem gibt es hier kaum jemand, der eine ähnliche Entwicklung wie in der Ukraine befürchtet, wo Teile des Landes durch Russland annektiert worden sind und sich weitere Regionen im Kriegszustand befinden. Der Unterschied sei, dass sich die Letten vor rund 10 Jahren mit einer großen Mehrheit für den Beitritt zur EU ausgesprochen hätten, sagt der langjährige Parlamentsabgeordnete Valdis Liepinč.
Latvia, without EU support, you know, we would be, I think, quite clearly.
Ohne diese Verankerung in der EU wären wir heute entweder Teil Russlands oder eine Art Satellit Moskaus, betont Valdis Liepinč. Für ihn und das lettische Volk ist der bevorstehende erstmalige Vorsitz in der EU ein wichtiges Symbol für diese Zugehörigkeit und somit auch ein Schutz vor etwaigen territorialen Ansprüchen des Nachbarn im Osten.
Info 3 Mittag.
In Italien geht heute Abend eine Epoche zu Ende. Der greise Giorgio Napolitano sagt am Fernsehen «Ciao» nach 9 Jahren im Präsidentenamt. In 2 Wochen wird er den majestätischen Amtssitz verlassen. König Giorgio, so wurde er respektvoll genannt, erhielt das von der Krise schwer geschüttelte Italien zusammen. Rolf Pellegrini.
Seit 2006 stand Giorgio Napolitano an der Spitze seines Landes. Er war der erste Ex-Kommunist in diesem hohen Amt, ein sehr gemäßigter sozialdemokratischer Ex-Kommunist. Er hatte nicht mehr weitermachen wollen, il Re Giorgio, nach seinen ersten 7 Jahren im Quirinale 2013. Doch dann, Als sich nach mehreren erfolglosen Wahlgängen kein Nachfolger fand, zu zerstritten waren die Parteien, ließ er sich überreden, weiterzumachen, ein bisschen wenigstens. Jetzt tritt er, müde der Irrwege der italienischen Politik, zurück. Hochgeschätzt freilich von den meisten Italienern und Italienerinnen. Sie wissen, was sie an ihm hatten. Er war der alte Weise, der Dirigent, der ohne ausufernde Gestik das Orchester zu führen verstand und es daran hinderte, in völliger Kakophonie zu versinken. Er ersparte dem verschuldeten, zunehmend verarmenden Land den Absturz, das Diktat, das Regiment von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds. Napolitano dehnte gewiss seine Kompetenzen als Präsident so weit aus, wie es nur möglich war. Er war Mitwisser, als die EU-Potentaten Berlusconi aus dem Amt putschten. Er wählte eigenhändig, ohne allzu viele Konsultationen, dessen Nachfolger, den Wirtschaftsprofessor, Ex-EU-Kommissar Mario Monti aus, um die Glaubwürdigkeit Italiens in Brüssel zu erhalten. Er pickte Montis Nachfolger Letta aus der Schar der möglichen Premierminister heraus, einen weiteren EU-loyalen Politiker. Er gab schließlich dem ungestümen jungen Renzi die grüne Karte, drängte diesem, dem in internationaler Ökonomie unerfahrenen, aber einen Finanz- und Wirtschaftsminister auf, Pier Carlo Padoan, der in der EU hoch geschätzt wird. Kurz gesagt, er hielt das Land auf EU-Europakurs. Das gefiel natürlich den EU-Kritikern in Italien nicht, der Lega, den Anhängern von Beppe Grillo. Sie warfen und werfen Napolitano vor, nur um Brüssel botmäßig zu sein, allgemeine Wahlen vermieden zu haben. Und Napolitano schieß auch einige militante Anti-Mafia-Staatsanwälte vor den Kopf. Sie wollten ihm den Prozess machen, weil er angeblich als Innenminister in den 90er Jahren einen Dialog zwischen der Mafia und dem Staat begünstigt oder zumindest gedeckt habe. Doch alles in allem hält sich die Kritik in Grenzen. Und wer immer sein Nachfolger wird, dürfte Schwierigkeiten haben, die Fäden so subtil in der Hand zu behalten, wie das Il Re Giorgio verstanden hat.
Informationen von Rolf Pellegrini. Ja, so tönt's schon bald. Das war das letzte Info 3 des Jahres. Daniel Hubacher, Angelique Welchli, Daniel Hofer, Andi Lüscher, Patrick Seiler und Isabel Meissen wünschen einen guten Rutsch, viele knallende Korken. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Bis dann.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.